Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Die Sendung heute steht im Zeichen des bevorstehenden Holocaust-Gedenktages in dieser Woche. Wir stellen Ihnen das neue Buch des Politologen Max Czollek vor. Versöhnungstheater heißt es und erfordert darin eine andere, eine plurale Erinnerungskultur. Um persönliche Erinnerungen geht es in Tom Segevs Buch »Jerusalem, Ecke Berlin«. Der israelische Historiker und Journalist erzählt von seinem außergewöhnlichen Leben zwischen Israel und Deutschland. Wir haben die Graphic Novel »Aber ich lebe« in der Sendung, die die Geschichte von vier Menschen erzählt, die als Kinder den Holocaust überlebten. Und es geht um die Untersuchung des britischen Historikers Alex J. Kay zu den nationalsozialistischen Massenmordstrategien. Titel: Das Reich der Vernichtung. Tom Segev wurde 1945 in Jerusalem geboren. Seine Eltern waren jüdische Kommunisten, die 1935 aus Deutschland nach Palästina geflohen waren, eigentlich in der Hoffnung, einmal in ihre Heimat zurückkehren zu können. Das passierte nicht. Stattdessen führte ihr Sohn ein Leben zwischen Israel und Deutschland. Segev ist Historiker und einer der bekanntesten Journalisten Israels. Er befasst sich viel mit der deutsch-israelischen Geschichte. In Deutschland wurde er durch sein Buch »Die siebte Million – Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung« bekannt. Segev promovierte mit einer Arbeit über KZ-Kommandanten und berichtete als Zeitungskorrespondent aus Deutschland. Jetzt legte er mit »Jerusalem, Ecke Berlin« seine Memoiren vor und Otto Langels hat sie für Andruck gelesen.
Tom Segevs Eltern trafen und verliebten sich am Bauhaus in Dessau. Sie studierte Fotografie, er Architektur. Der Vater war Jude, die Mutter nicht. Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flohen sie über Prag nach Palästina.
Sie waren beide überzeugte Kommunisten. Sie haben niemals gedacht, dass sie Deutschland verlassen mussten. Meine Mutter hat uns immer das Gefühl gegeben, dass wir etwas Besseres verloren hatten, eine bessere Welt verloren hatten. Und schon von sehr früh an hatte ich gewusst, dass ich auf zwei Welten lebe.
Von diesen zwei Welten, Israel und Deutschland, Jerusalem und Berlin, handeln Tom Segevs Erinnerungen. Seine Eltern wurden, wie viele Emigranten, nie heimisch in Palästina bzw. Israel. Doch ihr Wunsch, so bald wie möglich nach Deutschland zurückzukehren, blieb unerfüllt. Der Vater starb 1948 im Unabhängigkeitskrieg, gefallen auf Wachposten in Jerusalem durch die Kugel eines arabischen Scharfschützen. So die offizielle Version, und so hatte es auch seine Mutter erzählt. Die wahre Geschichte erfuhr Tom Segev erst Jahrzehnte später zufällig von seiner Schwester.
Ich war mit einer Lüge aufgewachsen. Mein Vater war nicht durch die Kugel arabischer Mörder umgekommen, sondern durch einen Unfall. An einem Samstag wurde mein Vater zur Wache auf dem Dach eines dreistöckigen Wohnhauses unweit von uns beordert. Die Tür fand er verschlossen. Daraufhin beschloss mein Vater, am Regenrohr hinaufzuklettern. Als er das dritte Stockwerk fast erreicht hatte, verlor er plötzlich den Halt und stürzte zu Boden.
Drei Tage später erlag der Vater seinen Verletzungen. Wie sollte Tom Segev mit dieser tragischen Geschichte umgehen? Er machte das, was er als Journalist und Historiker gewohnt war: die Fakten prüfen, die Umstände recherchieren, eine unhaltbare Überlieferung revidieren. Ein bemerkenswerter Aspekt der unterhaltsamen, gut geschriebenen Erinnerungen ist die selbstkritische Grundhaltung des Autors.
Beim Übergang ins fünfte Lebensjahrzehnt war ich in zwei Denkweisen befangen: Skepsis und Zynismus. Erstere betrachtete ich als Lebenselixier für guten Journalismus, letzteres als Gift. Irgendwann setzte ich Skepsis derart mit menschlicher Freiheit gleich, dass sie beinahe zu Synonymen wurden. Der Zynismus hingegen hinderte mich immer wieder daran, eine Geschichte im richtigen Licht zu sehen und allseits gerecht darzustellen. Mein Bemühen, den Zynismus zu zügeln, war nicht immer von Erfolg gekrönt.
Manche Episoden lassen sich allerdings kaum anders als mit einem sarkastischen Unterton erzählen, etwa als der Autor am 1. Oktober 1966 die Entlassung von Albert Speer, Hitlers Architekt und Rüstungsminister, aus dem Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau beobachtete.
Ungefähr um Mitternacht waren schon mehrere tausend Menschen versammelt. Die jubelten, sie hatten Transparente, Ballons und sie sangen, sie waren lustig, sie waren freudig, riefen manchmal Adolf, Adolf. Punkt Mitternacht öffneten sich die Tore des englischen Gefängnisses in Spandau und Albert Speer fuhr raus. Neben mir stand eine alte Frau und sagte, ach, das hätte unser Adolf doch noch sehen müssen.
Andererseits registrierte Tom Segev in seiner Zeit als Bonner Korrespondent der israelischen Tageszeitung Ma'ariv, wie sich die Deutschen als vermeintliches Volk von Widerstandskämpfern inszenierten. Immer wieder begegnete er Menschen, die behaupteten, sie selber oder Verwandte oder Nachbarn hätten in der NS-Zeit Juden gerettet. Kann man da nicht zynisch werden?
Wir haben uns dann gesagt, es gibt 60 Millionen Deutsche heute, dann muss es 60 Millionen Juden gegeben haben vor dem Krieg, denn jeder Deutsche hat ja einen gerettet.
Tom Segev kam nicht nur als Journalist in das Land seiner Eltern, sondern auch als Historiker. Er promovierte mit einer Arbeit über ehemalige KZ-Kommandanten. Deutschland als Land der NS-Täter und jüdischen Opfer war und ist ein Lebensthema des Autors.
Es war die schwerste Aufgabe, die ich je auf mich genommen habe. Das Projekt war seelisch ungeheuer aufreibend. Aber die Forschungsarbeit lieferte mir die Grundlagen für einige Hypothesen. Diese Männer zog es zu einer Organisation, die ihnen einerseits totale Unterordnung abverlangte, andererseits aber auch ungeheure Macht verlieh, über Leben und Tod zu entscheiden.
Neben Deutschland kreisen Tom Segevs Erinnerungen naturgemäß um Israel, den Staat, den er zuweilen unausstehlich findet, wie er schreibt. Israel sei aber zugleich das Land, das er wegen der täglichen Herausforderungen, der Geschichte und des bunten Gemischs an Menschen schätzt. Der Autor verknüpft auf anregende Weise Zeitgeschichte mit Biografischem, kritisiert die politischen Verhältnisse, beschönigt nichts, hütet sich vor einseitiger Parteinahme im Nahostkonflikt. Über den Libanonkrieg, als israelische Truppen 1982 in das Nachbarland vordrangen, schreibt Segev,
der Krieg sollte von Anfang an eine neue Ordnung im Libanon schaffen, unter Besatzung der südlichen Landesteile und der Vertreibung der dort lebenden Palästinenser. Die Folgen waren entsetzlich, vor allem die Luftangriffe auf Städte und Dörfer. Die israelische Armee versank im libanesischen Morast, wie es damals hieß. Israel verlor über 1200 Soldaten, die Araber um die 20.000.
4 Jahrzehnte später scheint der Nahe Osten weiter von einer Friedenslösung entfernt als je zuvor, vor allem seit den letzten Wahlen. Zum ersten Mal, so Segev, sei eine rechtsradikale, rassistische Gruppe im israelischen Parlament vertreten.
Ich war früher viel optimistischer in allem, was den Konflikt mit den Palästinensern angeht und ich bin heute nicht mehr optimistisch. Schon einige Jahre sehe ich überhaupt nicht, wie man diesen Konflikt lösen kann.
Wer dem Autor trotz der verfahrenen politischen Lage Hoffnung und Zuversicht gibt, ist Itayu, ein gebürtiger Äthiopier, den er als kleinen Jungen kennenlernte, als Mitte der 1980er Jahre tausende Juden aus Äthiopien nach Israel kamen. Segev freundete sich mit Itayu an und adoptierte ihn schließlich. Heute ist er mehrfacher Großvater und lässt Fragen über sich ergehen, was ein glatzköpfiger weißer Opa mit schokoladenbraunen Enkeln, wie er selbst sagt, zu tun habe. Tom Segevs gleichermaßen optimistischer wie skeptischer Wunsch zum Ende der überaus lesenswerten Erinnerungen: Seine Enkel sollten nicht gezwungen sein, eines Tages Israel als ihr Geburtsland verlassen zu müssen, wie es seinen Eltern geschah.
Otto Langels war das über Tom Segev, Jerusalem, Ecke Berlin, Erinnerungen. Aus dem Hebräischen übersetzt von Ruth Achlama, im Siedler Verlag erschienen mit einem Umfang von 411 Seiten und zum Preis von 32 Euro. das Tagebuch der Anne Frank als Graphic Novel oder vielmehr als Graphic Diary, also als Geschichte in Bildern. Das hat vor einigen Jahren erstaunlich gut funktioniert, um Stimmungen und Erinnerungen zu transportieren. Nun ist eine Graphic Novel über 4 Kinder erschienen, die den Holocaust überlebt haben. Die Bilder wechseln zwischen den Ebenen, dem Erzählen im Rückblick und den erinnerten Szenen in der weiteren Vergangenheit. Meine Kollegin Ute Wegmann, bei uns in der Literaturredaktion zuständig für Kinder- und Jugendbücher, hat dieses Buch gelesen. Es heißt Aber ich lebe und verfasst, sowie gezeichnet haben es Barbara Jelin, Miriam Lebecki und Gilad Seligtar. Frau Wegmann, was würden Sie sagen, was unterscheidet dieses Buch von anderen Graphic Novels?
Ja, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Es ist tatsächlich das Konzept und das Konzept in mehrfacher Hinsicht. Also zum einen, dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen der erzählenden Person und der zeichnenden, malenden Person. Und so haben wir im Grunde genommen fast 4 Geschichten, muss man sagen, weil es einmal ja ein Brüderpaar ist. Zum anderen erleben wir auch die Bebilderung und die Schilderung des Entstehungsprozesses. Und wir haben dann noch einen sehr umfangreichen Anhang, in dem persönliche Erzählungen der Überlebenden dokumentiert sind und auch eine historische Einordnung. Also Dinge, die wir normalerweise eigentlich innerhalb der Geschichte verwoben haben, sind hier in verschiedenen Teilen dargestellt.
Gibt es denn unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Erzählungen?
Das gibt's auf jeden Fall. Wenn wir uns die erste Erzählung anschauen, da steht Emmy Abell im Mittelpunkt, die Holocaust-Überlebende. Und das zentrale Thema in dieser ersten Geschichte ist Trauer und auch eine Schuldfrage. Sie weiß nicht, wo ihre Mutter begraben ist. Sie ist mit ihrer Mutter im Vernichtungslager gewesen. Und das bringt sie sozusagen jeden Tag, jede Nacht um den Schlaf. Also sie schläft maximal 3 Stunden. Das ist sowas, was sich rausarbeitet innerhalb der Geschichte. Und das sind die zentralen Themen. In der zweiten Geschichte steht der Widerstand im Mittelpunkt. Der Widerstand durch Regelverletzungen, aber auch der Zusammenhalt innerhalb einer Familie. Weil das Kind, David Schaffer, der hier die zentrale Figur ist, ist mit seinen Eltern aus Transnistrien geflohen in die Ukraine und hat dort überlebt. Und zwar, er hat überlebt, weil er sich den Regeln widersetzt hat oder die Familie sich widersetzt hat. Und er sagt auch später, weglaufen war Widerstand, Nahrung finden war Widerstand. Also das Überleben war schon der Widerstand. Und in der dritten Geschichte der beiden Brüder Rolf und Nico Kamp geht es um diesen ständigen Wechsel der Bezugspersonen durch das sich verstecken. 13 verschiedene Verstecke mussten diese beiden Jungs durchlaufen. Die sind erst mit der Familie noch nach Holland geflohen, in Deutschland geboren, nach Holland geflohen. Und dann haben die Eltern immer wieder für Verstecke der Kinder gesorgt. Und es geht auch um Verrat, nämlich dass sie immer wieder verraten wurden und immer wieder eigentlich in der letzten Sekunde fliehen konnten und so überleben konnten.
Die Illustrationen im Buch, die sind ja recht unterschiedlich, je nach Autorin, Autor. Wie war denn da die gemeinsame Herangehensweise und wie gelingt Ihrer Ansicht nach diese bildliche Umsetzung dieser Erinnerungen?
Das ist total spannend, dass ja beide, also die erzählende Person und die zeichnende Person, miteinander arbeiten. Das haben wir normalerweise ja in der Graphic Novel nicht. Außer, muss man jetzt sagen, bei Birgit Weihe, die ja gerade sehr hoch gelobt eine Graphic Novel geschrieben hat, Root Girl, wo sie auch ihre Arbeitsweise reflektiert. Hier in dem Fall erleben wir also bei Barbara Jelin zum Beispiel schon die Reise, die Ankunft, das Miteinander, die ersten assoziativen Erinnerungen. Und immer wieder wird dadurch auch der Bezug zum Hier und Jetzt, zum Heute dargestellt. In der zweiten Geschichte, da haben wir mehr eine chronologische Erzählung, bis auf ein Bild, wo sich die Illustratorin Miriam Lebecki auf dem Sofa zeigt mit der erzählenden Person. Und in der dritten Geschichte haben wir wieder so ein Miteinander. Da beginnt der Illustrator Gilad Seligtar sogar mit Aufsichten, dass man das sieht. Er war da sogar mit einem Kamerateam und später sieht man ihn immer mit den beiden Brüdern im Wechsel. Dazu haben die drei Illustratorinnen und Illustratoren natürlich unterschiedliche Stile. Barbara Jelins Stil erkennt man immer sofort. Man kennt ihn ja aus ihren Büchern über ihre Großmutter Irmina oder zuletzt jetzt Tagebuch eines Zwangsarbeiters. Sie arbeitet dann in den Erinnerungen immer mit dunklen Wasserfarben. Und es gelingt ihr, obwohl sie eigentlich keine Gesichter zeigt und durch die Wasserfarben ja auch so etwas Verschwommenes eigentlich hat, trotzdem eine unglaublich hohe Emotionalität zu transportieren, wenn sie das Kind mit der Mutter im Vernichtungslager zeigt. Die zweite Geschichte ist überwiegend in Braun-Rot-Wasserfarben auch gehalten, übermalte Skizzen. Kennzeichnend da ist auch ein zentrales Thema dieser Geschichte, nämlich, dass man die eingefallenen Gesichter der Menschen fast holzschnittartig erkennen kann. Und das zentrale Thema ist natürlich in allen Geschichten, vor allen Dingen in den beiden ersten, der Hunger. Da ist der Strich gröber, wie auch die Zeit, dieses Verstecken sehr grob war. Und in der dritten Geschichte haben wir es mit dem größten Variantenreichtum vielleicht zu tun. Da haben wir auch viele abgemalte Fotos und eine Beschränkung auf zwei Farben, gelb und ein helles Blau. Und wenn dann die Erzählung in die Erinnerung geht, dann changiert das einfach ins Dunklere. Also das ist unglaublich abwechslungsreich, das ist ungeheuer spannend, wie die einzelnen Illustratorinnen und Illustratoren auch mit den Erinnerungen umgehen.
Bei allen Unterschieden gibt es auch so wiederkehrende Motive?
Es gibt durchaus wiederkehrende Motive in zwei Geschichten, nämlich eine Art Spiegelmotiv, was mich unglaublich erschüttert hat. Wenn sich zum Beispiel Emmy Abell im Spiegel sieht, dann sieht sie sich selbst als Kind und dann erinnert sie sich an die Situation, die für sie die beschämendste überhaupt war, als sie sich auskleiden mussten, als die Haare geschoren werden sollten. Und so geht es tatsächlich auch David Schaffer. Das heißt, die Vergangenheit sitzt mit am Tisch und kommt aus dem Spiegel. Und es geht natürlich in allen drei Geschichten um das Nicht-Vergessen-Können. Da gibt es dann von Nico Kamp den Satz, die Nazis haben nicht nur meine Jugend, auch mein Alter zerstört. Und es kommt auch raus, es ist nicht einfach, Zeitzeuge zu sein, so sehr wie alle drei bestrebt sind, die Erinnerung ja wach zu halten und auch ihre Geschichte weiterzuerzählen. Es ist doch eine wahnsinnige Bürde.
Das Buch liefert ja auch noch einen Anhang. Was vermittelt der denn?
Der Anhang zeigt uns nochmal den Entstehungsprozess der drei Geschichten, also wie die Illustratorinnen zusammengekommen sind in einer Zoom-Konferenz. Das Ganze ist ja während der Pandemie entstanden. Sie sprechen über das Projekt, das ist das eine. Dann haben wir kurze Erzählungen aller einzelnen Holocaust-Überlebenden, die unterschiedlich sind. Also Emmy Abell zum Beispiel sagt, ich fürchte mich vor nichts und niemandem mehr und ich habe gelernt zu schweigen und endet mit einem Plädoyer, das Fremde wertzuschätzen. Im zweiten bei David Schaffer, der skizziert so ein wenig seinen Werdegang und das ist ungeheuer interessant, weil man da in seinem Werdegang erkennen kann, was für ein unwahrscheinliches Durchhaltevermögen dieser Mann entwickelt hat durch eben die Geschichte, die er erlebt hat. Also immer wieder fällt er, immer wieder steht er auf, weil er sein Ziel erreichen möchte. Und sein Plädoyer ist, wachsam zu sein und die Freiheit zu schützen. Und die beiden Brüder, da kommt im Grunde genommen raus, sie versuchen, ein normales Leben zu führen. Aber so sagt Rolf Kamp, das Denken hört einfach nicht auf.
Vielen Dank, Ute Wegmann war das und sie sprach über die Graphic Novel Aber ich lebe, vier Kinder überleben den Holocaust. Nach den Erinnerungen von Emmy Abell, David Schaffer, Nico Kamp und Rolf Kamp. Von Barbara Jelin, Miriam Lebicki und Gila Zeliktar. Aus dem Englischen übersetzt von Rita Seuss und herausgegeben von Charlotte Charlier. Im Verlag CH Beck erschienen, Umfang 176 Seiten, Preis 25 Euro. Aller guten Dinge sind drei. Mit seinem Essayband »Disintegriert euch« löste Max Czollek 2018 eine Debatte aus. Darüber, wie die deutsche Gesellschaft aussieht und wie sie aussehen könnte. Integration versteht der Politologe und Poet in diesem Zusammenhang als das Bemühen um Homogenität und kulturelle Dominanz. Die Aufforderung »Disintegriert euch« also ein Appell für radikale Vielfalt. In diesem wie im nachfolgenden zweiten Band Gegenwartsbewältigung ist auch die deutsche Vergangenheitsbewältigung Thema, die für Czollek alles andere als erfolgreich war. Denn die Tendenz zu Antisemitismus und Rassismus steige. Und auch hier hält er das Konzept einer radikalen Vielfalt dem Bild einer deutschen Leitkultur entgegen. Nun also Band 3. Und wieder geht es um die deutsche Vergangenheit und was ihr Erbe für die Gesellschaft bedeutet. Was und ob das Buch Versöhnungstheater Neues zu bieten hat, weiß René Wildangel.
Die deutsche Erinnerungskultur wird nicht selten hochgelobt, manchmal sogar als Exportschlager angepriesen. In seinem neuen Essay Versöhnungstheater attestiert Max Czollek Deutschland viel symbolische, aber wenig konkrete Lehren aus der Geschichte.
Das ist eine Besonderheit der deutschen Erinnerungskultur, dass sie die symbolische Ebene als Ersatzhandlung einzieht und damit die reale Ebene verdeckt und sich am Ende für eine erfolgte Versöhnung und Aufarbeitung bedankt, die auf realer Ebene kaum eine Entsprechung hat.
Reale Ebene hieße für Czollek zum Beispiel eine Verurteilung der Täter oder eine besondere Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremismus. Beides sei seit 1945 nicht passiert. Die Kritik am deutschen Umgang mit der Geschichte findet sich auch schon in den beiden Vorgänger-Essays. Wer die gelesen hat, dem begegnet hier einiges wieder. Zum Beispiel Michael Bodemanns Konzept des Gedächtnistheaters, von dem sich auch der Titel dieses Buches Versöhnungstheater ableitet. Czollek identifiziert drei Phasen der deutschen Erinnerungskultur. Die erste der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der Täter ihre Karrieren fortsetzen konnten und neben internationalen Gesten der Wiedergutmachung offen eine Amnestie angestrebt wurde. Und die zweite, in der sich Deutschland nach Richard von Weizsäcker nicht mehr als besiegtes, sondern als befreites Land verstand und mit den 68ern eine neue Beschäftigung mit der Vergangenheit begann. Aber eine umfassende Strafverfolgung der Verantwortlichen blieb ebenso aus, wie die Perspektive der Opfer einzubeziehen. Mit der anschließenden dritten Phase nach der Wiedervereinigung beginnt für Czollek das Versöhnungstheater. Als symptomatisch nennt er hier zum Beispiel eine Rede von Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem, in der der Bundespräsident sagte:
Zugleich bin ich erfüllt von Dankbarkeit für die ausgestreckte Hand der Überlebenden. Ich bin beseelt vom Geist der Versöhnung, der Deutschland und Israel, der Deutschland, Europa und den Staaten der Welt einen neuen, einen friedlichen Weg gewiesen hat.
Solche Aussagen sieht Czollek als anmaßend. Anstatt an diesem Ort zu trauern und der Opfer zu gedenken, werde der Versöhnungsgedanke zelebriert, ohne dabei die Opfer der Gewaltgeschichte zu befragen oder einzubeziehen. Diese Umdeutung vom Erinnern zur Versöhnung hat nach Czoleks Analyse System, um Deutschland eine neue Normalität und ein normales Verhältnis zur Vergangenheit zu ermöglichen.
Wenn wir das anschauen, uns am Beispiel der neuen Berliner Mitte, dann sehen wir, dass so etwas wie das Berliner Stadtschloss als wiedererrichtetes Preußenschloss, also als ein historisches Denkmal, nur auf diese Weise ambivalenzfrei, also ohne permanenten Hinweis auf Militarismus und Krieg gebaut werden konnte, wenn die 1,5 Kilometer weiter das Holocaust-Mahnmal gibt. Man hatte also die bösen Teile der Geschichte bereits im Holocaust-Mahnmal lokalisiert und damit die Umgebung davon entlastet.
Im Buch nennt er das Mahnmal sogar einen teutonischen Blitzableiter. Die eingestandene Gewaltgeschichte werde zum Ausgangspunkt für eine Neuerzählung der deutschen Geschichte. Normalität reloaded. Auch diese These wurde bereits in Desintegriert euch ausgebreitet. Nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 oder das Berliner Stadtschloss, auch die überparteiliche Zustimmung zu Olaf Scholz Zeitenwende sieht er nun als Ausdruck dieses Wunsches nach Normalität. Eine These, die in den emotionalen Debatten infolge des Ukraine-Krieges sicher besonders viel Widerspruch erfahren dürfte. Als Alternative beschrieb Czollek schon 2008 die Schaffung einer pluralen Erinnerungskultur. Knapp ein halbes Jahrzehnt später schreibt Czollek, sei er beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der sich diese Frage nach Zugehörigkeit in den Raum der Erinnerungskultur verschoben habe. Mit Debatten über koloniale Gewalt, aber auch mit dem anhaltenden Vorwurf, die, Zitat, vermeintlich anderen hätten die deutschen Lektionen aus der Geschichte nicht ausreichend verinnerlicht. Stattdessen müsste ihr eigener Beitrag zur Erinnerungskultur endlich gewürdigt werden.
Also nochmal stark zu machen, dass die AkteurInnen, die zur Jahreswende gerade wieder als Probleme der deutschen Gesellschaft, als respektlos gegenüber der Polizei und anderen gesellschaftlichen Institutionen bezeichnet werden, dass die ganz maßgeblich daran teilhatten, wie diese Gesellschaft heute wehrhaft ist und in der Lage ist, ihre eigene Erinnerungskultur mit Leben zu füllen.
Wie schon mit den Vorgängerbüchern, vor allem mit Desintegriert euch, gelingt Čolek mit Versöhnungstheater ein wichtiger, nicht selten polemischer Debattenbeitrag. Aber genau deshalb womöglich ein guter Weg, um die oft selbstgefällige Darstellung zu überprüfen und eine echte Diskussion über die deutsche Erinnerungskultur in Gang zu bringen.
Meint René Wildangel über Max Čoleks neuen Essay Versöhnungstheater. Bei Hansa verlegt, 174 Seiten kosten 22 Euro.
Der organisierte Massenmord der Nationalsozialisten. Dieser vernichtenden Strategie fielen bekanntermaßen vor allem europäische Juden zum Opfer. In seinem Buch »Das Reich der Vernichtung – Eine Gesamtgeschichte des nationalsozialistischen Massenmordens« beschreibt der britische Historiker Alex J. Kay die Shoah als eines von mehreren Massenmordprogrammen, so nennt er die Strategie, ohne die Shoah damit zu relativieren. Vielmehr sieht er die Massenmorde an verschiedenen Bevölkerungsgruppen als Kriegsstrategie, gestützt auf die Nazi-Ideologie, eine Vernichtungsstrategie, die im Laufe der Jahre immer weiter verstärkt wurde. Isabel Fanrich-Lautenschläger hat das Buch gelesen.
Alex J. Kay wagt eine historische Darstellung, die so bislang nicht zu finden war. Den Holocaust betrachtet er als Teil, nicht als Zentrum der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Damit reiht er die rund 6 Millionen ermordeter europäischer Juden in weitere Opfergruppen ein, ohne sie allerdings mit ihnen gleichsetzen zu wollen. Insgesamt töteten die Nationalsozialisten zwischen 1939 und 1945 rund 13 Millionen Zivilisten und weitere Nichtkombattanten. Im Mittelpunkt der 7 Massenmordprogramme, wie der Historiker sie nennt, standen außer Juden behinderte Menschen, polnische Eliten, sowjetische Kriegsgefangene, Zivilisten und vermeintliche Partisanen sowie Roma.
Ich war überrascht, dass es eigentlich kein Buch dazu gibt. Ein Buch, das alle großen Opfergruppen zusammen behandelt, weil sie einiges gemeinsam haben. Sie wurden alle in den Kriegsjahren umgebracht. Sie wurden sehr oft von den gleichen Tätern umgebracht und auf der gleichen Art und Weise teilweise. Und deswegen dachte ich, es ist wichtig, das alles in den entscheidenden Zusammenhang zu setzen, nämlich den Krieg und alle großen Opfergruppen zu untersuchen.
Der Autor geht dabei chronologisch vor, sodass jene Opfergruppen, die bereits vor 1939 in nicht so großer Zahl eingesperrt, gefoltert und getötet wurden, außen vor bleiben. Homosexuelle etwa, politische Gegner wie Sozialdemokraten und Kommunisten. Die historische Analyse gliedert sich in drei zeitliche Abschnitte. Der erste Teil beschreibt, wie die Nationalsozialisten in den ersten beiden Kriegsjahren mehr als 70.000 geistig und körperlich Behinderte im Deutschen Reich und in den besetzten polnischen Gebieten ermordeten. Zugleich nahm hier der Mord an Zehntausenden jüdischer und nichtjüdischer Polen aus der Führungsschicht systematischen Charakter an. Kays zentrale These: In den Augen der Nationalsozialisten bedeuteten diese Menschen eine Gefahr oder waren einem militärischen Sieg zumindest im Weg. Massenmord und Kriegsführung hingen also eng miteinander zusammen.
Also ob das quasi Menschen waren, die als unnütze Esser, um einen NS-Begriff zu verwenden, betrachtet würden, die wertvolle Lebensmittel konsumiert haben, die eigentlich für die Wehrmacht oder für die deutsche Heimatfront gedacht waren, ob das rassische oder biologische Gegner aus der Sicht der Nazis waren, die eine Unterminierung der Heimatfront oder der deutschen Kriegsanstrengungen bildeten. Auch ob das irgendwie vermeintliche Handlanger für die Partisanen waren. Das waren alle Gefahren für eine siegreiche Führung des Krieges.
Der zweite und zugleich stärkste Teil des Buches behandelt das Dreivierteljahr nach dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion im Juni 1941. Den Auftakt zu einem Massenmord von bislang unbekanntem Ausmaß, wie Kay schreibt.
Bis Ende 1941 hatten deutsche Massenmordprogramme weitere 3 Millionen Zivilisten und andere Nichtkombattanten das Leben gekostet. Darunter fast 2 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, etwa 900.000 Juden, 90% von ihnen in den besetzten sowjetischen Gebieten, mindestens 100.000 Zivilisten im Rahmen der Partisanenbekämpfung, vor allem in Weißrussland, Zentralrussland und Serbien, und 100.000 Einwohner des belagerten Leningrad.
Die detaillierte Analyse basiert auf einer umfassenden Auswertung internationaler Forschungsliteratur. Der Autor zeichnet akribisch nach, wie viele Opfer wo und mit welchen Methoden getötet wurden und welche Einheiten daran beteiligt waren. Aus den riesigen Gesamtopferzahlen werden so konkret benennbare lokale Verbrechen. Besonders erschüttert der Bericht über das gezielte Aushungern der sowjetischen Stadtbevölkerung, Monate vor dem Einmarsch von den militärischen und politischen Spitzen in Deutschland geplant, wie Kay mit Archivmaterial belegt. In Kiew und Charkow, den größten Städten der Ukraine, verhungerten 10.000 bzw. mindestens 30.000 Menschen. Im belagerten Leningrad mehr als 1 Million Zivilisten. Juri, 16 Jahre alt, schrieb in seinem Tagebuch am 9. Dezember 1941:
Ich habe einen Kater gegessen, habe bei Anifa Nikolajewna aus ihren Töpfen das Essen geklaut, jede überflüssige Krume bei Mutter und ihrer gestohlen, habe beide betrogen, Schlange stehend fror ich, schimpfte und raufte mich an den Eingängen der Läden, um hineinzukommen und 100 Gramm Butter zu kaufen.
Die geplante Umsiedlung polnischer Juden Richtung Osten konnten die Nationalsozialisten nicht mehr realisieren. Der dritte Teil zeichnet deren Schicksal ab dem Jahr 1942 nach. Allein zwischen Ende Juli und Mitte November kamen mehr als 2 Millionen Menschen in Gaskammern und bei Erschießungsaktionen überwiegend auf polnischem Vorkriegsterritorium um. Für das Morden gibt es keine monokausale Erklärung, so das Fazit des Gewaltforschers. Außer radikalen Ideologien führt er den verlorenen Ersten Weltkrieg als stetig wiederkehrenden Referenzpunkt an. Das erscheint plausibel. Die zunächst ungewohnte Perspektive auf Juden als Teil der Massenmordprogramme, sie erweist sich insofern als schlüssig, als die äußerst lesenswerte Darstellung das an ihnen begangene einzigartige Verbrechen würdigt. In den letzten 3 Kriegsjahren waren sie es, die im Mittelpunkt eines nochmals radikalisierten Tötens standen.
Isabel Fanrich Lautenschläger besprach Alex J. Kay, Das Reich der Vernichtung, eine Gesamtgeschichte des nationalsozialistischen Massenmordens. Übersetzt von Thomas Bertram, erschienen bei WBG Theiss, 455 Seiten, 38 Euro. Leben im Zeichen der Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen. Eine Dissidentin im Kalten Krieg, eine tschechische Germanistin und Lehrerin, Hanna Jübnerova. Dieser ungewöhnlichen Frau hat Tina Strohecker ein Denkmal gesetzt mit ihrem Buch Hanna oder das böhmische Geschenk. Und das hat Kilian Kirchgessner für unsere Sendung entdeckt.
Der eine Satz bringt dieses Leben auf den Punkt. Auch ein ganz gewöhnlicher Mensch hat die Wahl. Hanna Jübnerova hat diesen Satz gesagt, als sie im Kommunismus Dissidentin war. Im Riesengebirge arbeitete sie als Lehrerin und wegen ihrer Regimekritik war sie immer wieder Schikanen und Bedrohungen ausgesetzt. Nachgegeben hat sie nicht, so wie nie in ihrem Leben. Mit Dina Strohecker, einer deutschen Dichterin, hat sie sich erst weit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs angefreundet. Eine enge Verbindung wurde es und Strohecker hat über ihre Freundin jetzt ein Buch geschrieben.
Das deutsche Publikum hört ein Buch über eine Frau, ein Frauenleben. Und das beeindruckt sie, weil es ein beeindruckendes Frauenleben war. Das tschechische Publikum hört zumindest zur Hälfte ein Buch über eine Frau, die bei ihnen gelebt hat, die sie vielleicht sogar gekannt haben und interessieren sich, glaube ich, jetzt für die ganz spezielle Frau.
Hanna oder das böhmische Geschenk heißt das Buch, das inzwischen auch auf Tschechisch erschienen ist. Geboren 1952 erlebte Hanna Jübnerova die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts mit. Sie wuchs im Riesengebirge auf, dem einstigen Sudetenland, wo die Wunden der Vertreibung bis heute zu spüren sind. Die Niederschlagung des Prager Frühlings und die Widerstandsbewegung Charta 77, die sie an der Seite von Václav Havel unterzeichnet hatte, sie, die Lehrerin an einer Provinzschule. Die Unterdrückung der Religion, die sie als gläubige Protestantin direkt betraf. Das Ende des Kommunismus und die Aussöhnung mit den Deutschen, die sie mit vorantrieb. Ämter hatte Hanna Jübnerova bei alledem nie inne. Sie blieb Zeit ihres Lebens in der Provinz. Eine Heldin des Alltags, sagt Autorin Dina Strohecker.
Also erstens war sie ja eben nicht nur eine private Person, sondern hat eben ein Stück Geschichte gespiegelt und mir gezeigt und vielen Menschen um sie herum, die sie sehr geliebt haben und sehr verehrt haben und denen sie ein Vorbild war. Und das andere war, dass ich glaube, wir können gar nicht genug ungewöhnliche Menschen vorstellen.
Es ist auch die Geschichte einer großen Freundschaft. Jübnerova und Strohecker waren jahrelang befreundet, beide aus der gleichen Generation. Die eine aus einem böhmischen Dorf, die andere aus dem schwäbischen Eislingen, die eine Lehrerin und die andere Dichterin.
Mein erster Zugang war ganz sicher, dass ich die Hanna eben gekannt habe und dass sie mich sehr beeindruckt hat, auch durch ganz persönliche Dinge, ja, dass ich sie einfach lieb gehabt habe. Das war natürlich dann untrennbar verbunden mit meinem Beeindrucktsein von ihr. Und dann war sie total anders als Persönlichkeit als ich. Sie war in einer gewissen Form fromm, sie war arm, sie war total bescheiden. Ich bin das, glaube ich, alles nicht und das hat mich sehr fasziniert, dass wir trotzdem eine Ebene gefunden haben.
Dina Strohecker war auch dabei, als Hanna Jübnerova schließlich im Jahr 2019 nach einer kurzen Krebserkrankung im Hospiz gestorben ist. Ihr Buch über Hanna setzt Dina Strohecker wie ein Mosaik zusammen. Sie zeigt Fotos aus ihrem Leben, gedruckt stets auf der linken Seite des Buches und ergänzt sie mit poetischen Texten und Betrachtungen auf der rechten Seite. Aus den vielen Dutzend Fotos aus dem privaten Album setzt sich das Bild eines Lebens zusammen, eines Jahrhundertlebens, einer tapferen Frau, die mit diesem einen Satz, auch ein ganz gewöhnlicher Mensch hat eine Wahl, ihr Leben selbst in die Hand nahm. Dieses Buch über eine Frau wird damit auch zum Porträt einer Epoche und eine Anleitung zur Feier des Lebens.
Es gibt ja in diesem Buch viele ganz private Sachen, ein Foto über eine Blume, was sie selbst gemacht hat oder irgendwelche Alltagsszenen. Und ich finde auch wichtig, dass wir die Alltage als heilig ansehen und achten. Und da war sie auch eine Große, die das konnte.
Tina Strohecker, Autorin des Buches Hanna oder das böhmische Geschenk, ein Album. Erschienen im Kröner Verlag, Edition Klöpfer, 160 Seiten, 24 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Kilian Kirchgessner. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag sprechen wir über Demokratie, über ihre Geschichte sowie die heutigen Probleme mit Legitimation und Teilhabe. Anhand des Buches von Oliver Zimmer und Bruno S. Frey, Mehr Demokratie wagen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.